in diesem Haus.
Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Heute haben wir wieder mehr als ein, zwei Sachen.
Ein bisschen mehr.
Heute besprechen wir vier. Sogar nicht mal vier, sogar wie viele? Eins, zwei, drei, vier, acht Sachen.
Jesus.
Davon halt vier Kurzfilme, aber ja. Trotzdem, ich will mich trotzdem gut fühlen, dass ich dieses Mal viel gesehen habe. Ja, genau.
Mal wieder technisch gesehen mehr als ich.
Ja, genau. Technically, I did my work.
Yes.
Leider aber haben wir jeweils immer nur verschiedene Sachen gesehen. Das heißt, wir werden ein bisschen alternieren und uns von einer, also hier der Joy Star.
Hi.
Heute sind wir zu zweit.
Wer bist du denn?
Und ich bin der Ted, falls ihr das nicht gecheckt habt. Und heute alternieren wir ein bisschen und ich fange an mit Skinamarink von Kyle Edward Ball. Skinamarink, die Sensation dieses Jahr, die Indie-Sensation, Indie-Horror-Sensation von 2023, der so für Aufsehen gelegt hat. Ich hatte den vor, im Kino zu sehen, da hatten wir über ein kleines Problem, Joe und ich gesprochen, dass der halt fast überhaupt nirgendwo gezeigt wurde.
Ja.
Und der lief so ein paar Mal in München, den hatte ich aber leider verpasst. Aber ich war aber trotzdem interessiert genug, um zu sagen, okay, dann schaue ich mir halt im Streaming an. Ich bin auf jeden Fall interessiert, was es mit diesem Film auf sich hat.
Mhm.
Und was es quasi, wie er so polarisierend sein kann. Weil das ist so richtig, also die Distribution von den Likes oder von den Bewertungen auf Letterboxd, die sieht man echt nicht oft bei irgendwelchen Filmen. Also wir haben so, in der Mitte sind sie so ein bisschen höher, so 3, 3,5, 4, aber genauso viele halbe Sterne wie 5 Sterne, genauso viele 1 Sterne wie 4,5 Sterne. Also die Leute sind split bei diesem Film.
Und der Split kommt einfach von der von der extrem experimentellen Natur dieses Filmes. Ich weiß nicht allzu viel über quasi den Entstehungsprozess dieses Filmes. Soweit ich weiß, es ist extremely low budget, irgendwie. Ja, nicht eine One-Man-Show, aber eine extrem kleine Crew.
Mhm.
Und er hat halt, also er ist extrem konzeptgetrieben. Im Prinzip, ich gehe mal ein bisschen auf die Handlung ein. Hier kann man nicht wirklich viel was spoilern. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir auf eine gewisse Weise in einem Haunted House sind. Beziehungsweise man ist sich nie ganz sicher, was gerade so abgeht. Wir haben zum größten Teil einfach nur Static-Shots. Wir sind in einem so Kleinfamilienhaus. Bei dem Vater mit zwei Kindern, ganz am Anfang kriegen wir eine Diskussion mit zwischen den zwei Eltern, die sind anscheinend getrennt, das lernt man dann über den Lauf des Filmes und gerade sind halt die zwei kleinen Kinder, die so gefühlt 3 und 5 Jahre alt sind, sind halt beim Papa daheim und wir sind die ganze Zeit nur nachts unterwegs und es hat so ein bisschen was von irgendwie, der Film will rekreieren, wie man sich als vierjähriges Kind in einem dunklen Haus alleine fühlt, habe ich das Gefühl. Also es fühlt sich alles ein bisschen haunted an. Um die Ecke könnte irgendwas sein. Ich höre irgendwie kleine Geräusche oder sowas. Und ich glaube, da kommt viel Inspiration rein mit dem, was er hier erreichen will. Man merkt, es ist so ein richtig, also zumindest was ich gemerkt habe, ist auch von der Production, also es ist klar low budget, es ist auch absichtlich so gemacht, also es ist sehr vom Stil irgendwie so, sehr so ein Found Footage, nicht Found Footage in dem Sinne, sondern einfach komplett halt distorted und grainy und low quality Film. Also man hat quasi, das Konzept ist nicht, dass irgendjemand mit einem Camcorder da die Decke anschaut, sondern einfach, es soll halt so viel wie möglich verstecken und so viel wie möglich Rauschen haben, so viel, so dunkel wie möglich sein, dass man halt quasi der eigenen Kreativität und der eigenen Gehirn so den Platz freigibt, sich die Sachen vorzustellen, die vielleicht da sein könnten. Und dann hier und da einfach so, hier und da zu pushen. Also man hat so das Gefühl, ah, hat sich da was bewegt? Ah, ist da was passiert? Ah, fuck. Und ja, im Prinzip, was passiert ist, wir haben so zu 95% Static Shots, die halt in einem random Part von der Wohnung halt zeigen. Manchmal ist es der Flur, manchmal ist es die Decke, manchmal ist es der TV, der irgendwelche komischen alten 1930er Cartoons zeigt. Manchmal ist es die Frame vom Bett. Also man hat so das Gefühl, jede Perspektive, jeder Winkel wird irgendwie an irgendeinem Punkt gezeigt. Und wir merken halt, irgendwas ist wrong in this house. Und die Erwachsenen, die wissen das nicht. Und die Kinder, die sind so ein bisschen, what is happening? Aber halt auch viel, viel Stille, sehr, sehr sparse, was den Dialog angeht. Also wenn wir so ein bisschen was Dialog zwischen den Erwachsenen haben, ganz am Anfang. Und dann so hier und da Sachen von den Kindern, die sie zueinander sagen und die sie auch irgendwie zu sich selbst sagen. Also es ist halt, es ist sehr langatmig, es ist sehr ruhig, es ist sehr, 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 sehr slowly paced, wo ich auch viele Kritikpunkte sehe, wo halt Leute einfach, oh, I'm fucking bored, what is happening, sind.
Yeah.
Was ich total sehen kann. Und ich kann da so weit mitgehen, dass es, also ich glaube, da hat, das hatte der Luke schon, nicht der Luke, das hatte der Joe schon zu mir gesagt, bevor ich den Film gesehen habe, und zwar, dass er gehört hat, dass du gehört hast, dass man den Film quasi im Kino anschauen muss, um wirklich von allen anderen Einflüssen frei zu sein, weil so kaum ist man quasi aus der Atmosphäre raus, ist es schwer wieder reinzukommen. Und genau die Experience hatte ich leider.
Oh, okay.
Also mir ist halt mitten im Film ist mir was dazwischen gekommen, ein kleiner Notfall, und ich musste es halt in der Mitte pausieren und meiner Schwester bei irgendwas helfen.
Oh, shit.
Und dann bin ich wieder zurück zum Film gegangen. Und es hat es halt so markant irgendwie ruiniert für mich. Aber in dem Sinne von, diese eine Viewing Experience war für mich ruiniert. Ich habe den Film nicht raten können, weil ich einfach auch so ein bisschen eher noch so, ich habe das Gefühl, so über meinen Kopf geht, also mit dem, was er irgendwie da experimentell macht, beziehungsweise ich weiß, was er machen will, ich weiß nicht, ob er viel damit aussagt, und ich weiß auch gar nicht, was er genau damit aussagen will. ich bin da so noch ein bisschen am Überlegen. Im Großen und Ganzen kann ich aber sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, dass ich nicht die Chance mir ergriffen habe, mich im Kino ins Kino reinzuhalten.
Ja, den das ist das Schwierige.
Ich glaube, das wäre schon eine richtig geile Experience gewesen für mich. Für mich persönlich. Ich weiß nicht, inwiefern ich den jetzt weiterempfehlen würde, vor allem, da er wahrscheinlich gar nicht mehr im Kino zu finden ist. Oder auch, der war ja nur für ein paar Wochen in einer Handvoll Vorstellungen zu finden, zumindest in München. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie weit ich den empfehlen kann. Es ist halt, in dem Sinne, finde ich ihn cool, einfach, dass halt ein konzeptbetriebener, experimenteller Horrorfilm so für Aussehen gesorgt hat. Und generell einfach nur, ich finde es cool, wenn Filme was anderes machen. Ich finde es cool, wenn Leute versuchen, halt ihr eigenes Ding zu machen. Und klar, wenn es halt eine klare Aussage ist, ich so, ich will genau diesen Konzeptfilm machen von irgendwie super low quality. Ich will so viel wie möglich quasi der Fantasie des Zuschauers überlassen und dann halt hier und da so Tweakarbeit machen und atmosphärisch, also quasi die Atmosphäre im Prinzip eigentlich nur aufbauen. Es spaltet das Internet irgendwie. Mhm. Leute lieben es, Leute fucking hassen es, Leute finden es okay, Leute finden es ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Also über das ganze Spektrum hast du alle Meinungen. Und ich finde das so toll.
Einfach ja,
so
total.
Vollkommen unabhängig vom Film. Und allein deswegen, also ich meine, die ganzen Stichwörter, die ich so rausgehauen habe, Leute wissen, wenn sie sich angesprochen fühlen oder nicht, wenn sie sowas interessieren könnte oder nicht. Hier kann man auch sagen, es ist nicht Überlänge, es sind halt 100 Minuten und die spürt man an Stellen schon, weil, wie gesagt, slowly paced, es passiert einfach nicht viel sehr schnell oder sehr oft oder was auch immer. Es geht um die Atmosphäre, es geht um einfach das Haunted House, das er da aufbaut.
Ja.
Oder ist es ein Haunted House? Also das ist die ganze Sache, also ich bin auch immer noch verwirrter. Das heißt, die Leute, die an sowas Interesse haben, die werden sich schon angesprochen hier fühlen. Ich kann nur die wärmste Empfehlung aussprechen, dass im besten Fall schaut man sich das alleine an. Im besten Fall schaut man das sich in einem komplett dunklen Raum an und im besten Fall sperrt man sein Handy in einem anderen Raum ab, damit das gar nicht erst die Versuchung aufkommt, irgendwie wegzugucken, weil ich muss sagen, ich hatte bis zu meiner Interruption bin ich so langsam wirklich reingekommen und es war wirklich enttäuschend am Ende, dass ich nicht diese volle Experience haben konnte. Deswegen, ja, es ist halt ein experimentelles Stück Kunst und ich finde aus meiner Sicht und meiner Meinung nach, lohnt es sich, sich das anzuschauen. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass viele Leute, die es versuchen, die vielleicht auch enthusiastisch das versuchen, vielleicht am Ende einfach es hassen oder es gar nicht mögen. Also es ist richtig so, ich kann mir nicht vorstellen, wie halt Leute darauf reagieren. Ich kann nur sagen, ich finde es schön, dass es existiert. Ich finde es schön, dass es so quasi explodiert ist, irgendwie in der Welt und dass es so rumgekommen ist. Und ich bin sehr froh, dass ich den mir angeschaut habe. Ich spreche da meine Empfehlung aus, wie gesagt, mit den ganzen Caveats, das versucht, so distraction-free wie möglich euch das anzuschauen. Und dann schreibt uns und sagt mir, ob ihr 100
100 Minuten eures Lebens zurückhaben wollt, weil die kriegt ihr nicht zurück.
Weißt du, was geil ist? Der hat irgendwie $15,000 nur gekostet. Quasi halb so viel wie mein letzter Kurzfilm.
Die Sache ist, man merkt es an Stellen.
Ja.
Also zumindest, ich habe ja gesagt, der ist ja super grainy, aber nach 100 Minuten merkst du, okay, das ist halt ein Grain-Filter auf After Effects, der so 100 Minuten im Loop ist. Natürlich nicht super merklich, dass du es irgendwie alle paar Minuten merkst, aber du merkst so,
erkennst die Muster.
Effekte, die poppen halt auch. Die poppen. Du erkennst die Muster nach der Länge, wie du es anschaust.
Yes.
So, ja, okay.
Aber cool. Also, ich meine, 15.000 gekostet, über 2 Millionen weltweit eingespielt. Also, das ist das Coole an, wenn du so einen günstigen Film hast.
Die Margin ist insane.
Ja, wenn du so einen günstigen Film machst, der läuft in einem Kino und du hast dein Geld wieder drin, so, ne? Und alles andere ist Bonus. Also, das ist cool. Also, ich werde mir den auf jeden Fall noch anschauen.
Ja, es ist geil. Also, das freut mich. Also, wie gesagt, es ist schade, dass der nicht wirklich gut zu finden war im Kino. Finde ich schade. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so ein Film irgendwie großflächig released wird, wo dann viele Kinos sagen, ja, hey, da hauen wir jetzt irgendwie 10 Vorstellungen in der Woche. Nee, das wird halt auch nicht passieren. Also, ich habe mir also ein paar mehr gewünscht, damit ich so ein bisschen, dass ich das halt auch geschafft hätte. Weil so, okay, es ist halt nur dieses Wochenende und die zwei Termine und da habe ich nicht Zeit. Okay,
dann. Ja, vergiss es, unmöglich.
Chance verloren.
Alright.
Aber ja, so viel zu Skinamarink, den unglaublichen Profit-Wunder. 15.000, 2 Millionen, das ist krass. Und damit geht's dann über zu Joe und wir spielen einen Trainer.
Und damit kommen wir zu einem weiteren sehr günstigen Genrefilm, Low-Budget-Genrefilm. Nicht so günstig wie Skinamarink, ziemlich sicher, aber wir machen weiter mit No One Will Save You von Brian Duffield. Das ist ein zweiter Film, der hat vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, den Film Spontaneous gemacht, den ich schon ewig auf meiner Watchlist habe und noch sehen will, wo es irgendwie darum ging, dass lauter Teenager plötzlich anfangen zu explodieren oder so, also irgendwie sowas.
Wow.
Okay. Ja, also so quasi in einer Welt, wo Leute anfangen einfach zu explodieren. In diesem Fall spielen mit Caitlin Dever und andere, weil Caitlin Dever ist 99% dieses Films. Es ist ein Film, der quasi dialoglos ist, in dem vielleicht 2-3 Worte gesagt werden über den ganzen Verlauf. Und es handelt von einer jungen Frau, die alleine in einem riesigen Haus mitten im Nirgendwo wohnt und so ein bisschen vereinsamt ist. Wir erfahren dann Stück für Stück, dass also ihre Familie, gibt halt keine Familie mehr. Und die beste Freundin ist auch ums Leben gekommen. Hat sie was damit zu tun? Hat sie nichts damit zu tun? Das ist ein Mysterium, das im Raum schwebt. Und sie ist halt sehr socially anxious. Das heißt, sie lebt in diesem Haus. Sie hat einen Etsy-Shop, wo sie halt Kleider schneidert und verkauft und verschickt so. Also ich schätze mal, es ist ein Etsy-Shop auf jeden Fall. Näht sie Kleider und verkauft die so und verschickt die per Post.
Mhm.
Und wenn sie in die Stadt rein muss, ne, dann atmet sie einmal tief durch, bevor sie an den Briefkasten rennt, die Versanddinger reinschmeißt und dann wieder wegfährt, so damit sie sich mit ja niemandem unterhalten muss. Und das halt, ne, auch weil die Leute in der Stadt nicht so gut auf sie zu sprechen sind teilweise. Das erfahren wir über den Verlauf des Films warum. Und sie ist also sehr einsam, sehr allein in diesem riesigen Haus und gleich am Anfang des Films mehr oder weniger direkt eines Nachts hört sie merkwürdige Geräusche, Lichter um das Haus herum und ziemlich schnell stellt sich raus, oh, Aliens sind da.
Okay.
Ja, und zwar so richtig klassische Grey Man, wie man sie kennt. Also der ganz klassische Alien-Look, ne, mit den langen, gangly, grauen Körpern, den riesigen Augen, komisch geformten Köpfen und so weiter. Also da läuft auf jeden Fall einer durch ihr Haus. Und ziemlich schnell sind wir in einem Survival-Horror-Film, in dem diese eine Frau versucht, sich vor den Aliens zu schützen, weil sie dann auch ziemlich schnell merkt, oh, die fangen an, die Nachbarn fangen an, sich auch merkwürdig zu verhalten und das sind so Kornkreise quasi überall zu sehen und wer ist von Aliens besessen, wer nicht. Und ja, das wird sehr schnell ein sehr guter Survival-Horrorfilm sozusagen, wie ich fand. Ich hatte nämlich sehr viel Spaß mit dem. Es ist ein Film, der so ein bisschen die letzten 2 Wochen so ein bisschen steil gegangen ist auf Letterboxd, von dem ich davor noch nicht gehört hatte. Ist jetzt hierzulande auf Disney Plus rausgekommen, ist eine Hulu-Produktion in den USA. und ist halt so ein richtig, so ein kleiner Sleeper-Hit einfach. Und da bin ich auch sehr froh drum, weil ich liebe so Single-Location-Filme, das habe ich ja schon öfters gesagt. Und nicht nur, also ich meine, das ist jetzt nicht 100% ein Single-Location-Film, aber der größtenteils in einer Location stattfindet und mit einer einzigen Person, die quasi nicht redet. Also mehr stripped down kannst du eigentlich fast gar nicht sein von deinen, also du machst einen Film in einem Sarg, aber so einfach von deinen Gegebenheiten, ne? Eine Schauspielerin, die ohne die Hilfe von Dialog quasi so viel Emotion und so viel Charakter überliefern muss an den Zuschauer in nur ihr Mimik und Gestik und so weiter. Das ist super beeindruckend und Caitlin Dever ist, wusste ich auch, also ich war davor schon ein Fan von ihr aus Booksmart und Co., aber sie ist wirklich, sie ist dieser Film und sie ist so fucking gut. Großartige Performance von ihrer Seite, sie trägt diesen Film auf den Schultern und das Ganze dann kombiniert mit einfach sehr sparsam eingesetzten, aber sehr, sehr gut aussehenden praktischen und visuellen Effekten und konstant immer wieder überraschenden Momenten. Also es ist jetzt, er findet jetzt nicht das Rad neu, ne? Das ist ein Home-Invasion-Survival-Horror-Film, wie man sie schon oft gesehen hat, nur halt mit ein paar spaßigen neuen Twists sozusagen. Und ein paar einfach sehr, sehr starken Momenten. Also es hat sich angefühlt wie so ein richtig guter Snack so für den geneigten Genrefilm-Fan wie mich. Ist wie so, wenn du machst deinen Kühlschrank auf und dann hast du schon ganz vergessen, dass du noch, was weiß ich, so eine ganze Packung Eiscreme da drin stehen hattest oder so eine Packung Kekse plötzlich in deinem Schrank findest und so, oh shit, ich wusste gar nicht, dass das da ist, wie geil, und jetzt kann ich das genießen. Und so hat sich dieser Film angefühlt, ne? Es war einfach 90 Minuten knackiger Survival-Home-Invasion-Film mit Aliens, mit einer fantastischen, ich kann es nur gar nicht oft genug betonen, zentralen Performance von Caitlin Dever, und ein Film, der zusätzlich zu seinem einfach sehr spannenden und spaßig gestalteten Survival-Horror noch nicht vergisst, eine persönliche Ebene da reinzubringen, die nicht wahnsinnig viel ausgearbeitet ist, also zumindest halt einfach nicht viel Raum bekommt, weil der Survival-Horror das den Großteil des Films ausmacht. Aber ich fand es ganz intelligent, wie der Film dir immer wieder so Andeutungen gibt von einer Backstory, von Dingen, die passiert sind, von Regrets, die sie hat, Spannungen zwischen ihr und dem Rest des Ortes, den Menschen um sie herum, emotionaler Tiefe, viel Trauma, was da mit sich schwingt, das aber nie super auserzählt, also auch dadurch, dass dich nie jemand unterhält hier in diesem Film, ne? Also du kriegst jetzt nie hier den großen Exposition-Dump, sondern du musstest dir alles zusammenreimen aus Blicken, aus Dingen, die sie macht, aus Momenten, und ich liebe das. Ich finde es so gut, wenn ein Film sich traut. Also der erzählt ja manche Dinge schon sehr offensichtlich, aber halt einfach nicht in Dialog, hockt sich jetzt kein Charakter hin und gibt jetzt den Exposition-Dump, sondern es ist einfach wirklich alles gezeigt in Bildern. Ganz viel einfach auch in Gesichtsausdrücken, in emotionalen Momenten mit aus Caitlin Devers Performance. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Also das ist ein Film, der ist für ein Genre-Publikum gemacht. Ich glaube, wenn man jetzt eher weniger genreaffin ist, kann man damit wahrscheinlich nicht viel anfangen. Dann wird man sich denken, was war das jetzt? So, ne? Weil es ist natürlich sehr, naja, wenn man es nicht mag, würde man es dünn nennen. Wenn man es mag, dann ist es effizient. das ist, glaube ich, so die Dividing Line, ne? Die Trennlinie. Aber ich war sehr positiv angetan von dem und habe mich sehr gefreut, den einfach so random entdeckt zu haben, gerade wo ich vom Fantasy Filmfest zurück bin. Und das könnte so zu 100% ein Film sein, der auch auf dem Fantasy Filmfest einen guten Platz gefunden hätte. Also von daher, wenn man jetzt gerade auf dem Fantasy Filmfest unterwegs war und noch nicht genug hat von kleinerem Genre-Kino, dann No One Will Save You hierzulande auf Disney Plus. Absolute Empfehlung meinerseits für das geneigte Genre-Publikum. Vielleicht hat noch jemand außer mir dieses Gefühl von einem guten Snack, den man gar nicht wusste, dass man ihn hat. Kann ihn sehr empfehlen.
Nice.
Und damit würde ich sagen, spielen wir einen Trenner.
Good evening, Mr. Sugar.
Said the man behind the desk whose job it was to never forget a face.
Henry Sugar was 41 years old, unmarried and rich.
Strange. The following is what Henry read in the Little Blue Exercise Book.
Gentlemen, I am a man who can see without using his eyes.
He saw it, I cried. He saw that trolley, this is absolutely unbelievable. I was flabbergasted.
This is a terrific piece of information. This could change my life.
An extraordinary thing happened. All at once, he sees through his own skin. Like an X-ray, only better, he sees everything.
Henry was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world. Interesting.
His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the world.
Und hiermit kommen wir zwar nicht ins Genre Filmmaking, ins Genre Filmmaking, sondern zu einem Filmemacher, der so ein Genre an und für sich ist. Yes. Und zwar schauen wir uns die vier, oder beziehungsweise habe ich die vier neuen Kurzfilme von Wes Anderson, die jetzt gerade auf Netflix gelandet sind, mir angeschaut, die alle Adaptionen von Kurzgeschichten von Roald Dahl sind. Roald Dahl kennt man als Autor vor allem von Charlie in the Chocolate Factory, right? Bin gerade nicht sicher. Was hat er denn alles geschrieben? Ja, doch, Charlie in the Chocolate Factory.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber auch viele andere Sachen.
The Witches und so. Ne?
Genau, BFG, Fantastic Mr. Fox war es auch. Der große irgendwie Wes Anderson-Film ist. Matilda auch von, also vieles, was auf seinen Geschichten basiert. Und hier, was das Besondere an diesen vier Kurzfilmen sind, ich gehe die mal einfach nur von den Titeln her durch. Ich will gar nicht mehr so viel vom Plot erzählen, weil es von vornherein eine komplette Empfehlung für mich ist. Es sind Kurzfilme, die hat man schnell gesehen, die sind interessant. Schaut euch die an. Es sind The Wonderful Story of Henry Sugar. Da geht es um einen reichen Mann, der über einen Guru liest, der halt hatte er supernatürliche Fähigkeiten. Dann The Swan, da geht es um einen kleinen Jungen, der von zwei Bullies getriezt wird. Dann The Red Catcher, wo wir Ralph Fiennes als super creepy Red Catcher sehen. Joe hat ja mit mir Maushand angeschaut. Mhm. Das ist so auf dem Level von Eccentricity, was Red Catching Personality angeht, wie Christopher Walken in Maushand.
Hell yeah. Mehr musst du gar nicht sagen, damit ich mir den anschaue.
Und dann Poison, wo es darum geht, wie Benedict Cumberbatch im Bett liegt und eine extrem giftige Schlange auf seinem Bauch liegt und eingeschlafen ist und er sich nicht bewegen darf. Ja. Ansonsten startelt er sie und er stirbt, falls sie ihn beißt. Vier kleine, knackige Stories, die direkt, also soweit ich es beurteilen kann, direkte Adaptionen sind im Sinne von, sie sind im Stil von, wenn ihr Asteroid City gesehen habt und der Film fängt an mit dem Erzähler, der in die Kamera sich reinstellt, Bryan Cranston, und über das Stück erzählt. Das ist der Stil, also dieser Abschnitt von Asteroid City ist der Stil von diesen vier Kurzfilmen. Wir haben unsere vier, fünf Charaktere und unsere vier, fünf Schauspieler, die in den wieder Rollen hier übernehmen in den vier Kurzfilmen. Es sind allen voran sind Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Richard Ayoade und Rupert Friend. Das sind die sechs Schauspieler, die jeweils in zwei, drei Stories jeweils auftreten und da quasi, wenn ich mich nicht irre, to the camera die Geschichte vorlesen. Ha. Aber halt in dem Wes Anderson-Style, wo sie quasi, sie sind gleichzeitig Narrator und gleichzeitig Charakter in der Story, die gerade angeht. Ja. Es ist so Fleabag-Style von jedes Mal, wenn ich in die Kamera gucke, erzähle ich und wenn ich wegschaue, bin ich in der Handlung. Aber nicht mit diesem irgendwie fließendem natürlichen Stil, den sie im Fleabag machen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Joe, die Show Fleabag, wo es auch immer so, jedes Mal, wenn es in die Kamera geht, quasi sind wir in ihrem inneren Monolog, den sie halt zur Kamera spricht. Aber hier ist es halt wirklich, es wird erzählt, sehr statisch, sehr, weiß wie die dasteht immer in Wes Anderson-Filmen. Mhm. Und dann Snapback to die Handlung. Es sind wundervoll süße Erzählungen. Also wundervoll süße, sage ich, auch wenn viele einfach so, also einige von denen ziemlich weird und auch ziemlich makaber am Ende sind, wo du eine sehr große Juxtaposition zwischen Wes Anderson-Style und halt dem Inhalt der Story hast, von dem, was halt da gerade erzählt wird. Es ist sehr, sehr interessant. Aber ja, also im Prinzip, man kann sich das vorstellen, es ist richtig, richtig sparses Production Design, wo man halt wirklich sieht, muss sich vorstellen, das Set geht ungefähr bis zu 80% von der Frame. Und dann sieht man halt wirklich, wie Charaktere ein und aus dem Set gehen und wie sie quasi, es ist so richtig offensichtlich, okay, der geht jetzt out of frame, der wird jetzt schnell umgezogen, geht wieder in die Frame und wird halt so gehalten. Also die Pace ist teilweise relentless, was die Erzählung angeht. Also die erste Story mit Henry Sugar, wo Benedict Cumberbatch diesen reichen Mann spielt, die ist 40 Minuten lang. Alle anderen sind knapp unter 20 Minuten lang. Aber man hat relativ wenig Zeit zum Durchschnaufen. Es wird ziemlich konstant, wird die Story einfach nur durchnarrated und durchgespielt. Und die Pace wird halt immer noch aufrechterhalten, während halt
im typischen Wes Anderson-Stil er das immer visuell interessant hält, obwohl halt alles sehr, sehr offensichtlich Sets sind. Okay, hier haben wir einen Background, der hier hin und her geschoben wird. Hier haben wir eine Tür, die gerade von oben reingelassen wird, die wir dann aufmachen, um rüber zu gehen, dann wird sie wieder weggetragen. Also es ist sehr so, keine Ahnung, es hat was, das richtige Wort kommt mir von. Es ist nicht kindlich, es ist playful, es ist sehr theatrical, auch in dem Sinne, wo du halt das Gefühl hast, okay, wir sind hier, es ist zwar keine Stage, aber im Prinzip, okay, sie sind in der Stage und es wird die ganze Zeit irgendwie, wird die Bühne für die Story verbaut und neu gebaut und wir haben sehr wenige Cuts im Sinne von, okay, wir schauen uns Close-Ups von Charakteren an, sondern im Prinzip sind es immer so diese Wide-Shots von, wir sehen so das ganze Szenario und die Leute, die stehen sehr, machen halt auf der einen Seite die Handlung und auf der anderen Seite stellen sich dann auf einmal zur Kamera und erzählen halt gerade aus, was passiert ist, was ist der innere Monolog, was sind die Dialoge, was wird hier gerade gemacht, was passiert hier gerade. Und ja, ich finde es sehr interessant, es fühlt sich an, also es ist immer noch sehr distinct Wes Anderson, aber man hat schon das Gefühl, dass er quasi mit diesen sehr, sehr direkteren Adaptionen von so Kurzgeschichten, dass er da schon wieder irgendwie versucht, so ein bisschen was anderes zu machen. So ein bisschen noch ein bisschen mehr konzeptgetriebener ist, im Sinne von, okay, ich will es genau auf diese visuelle Weise haben und das mache ich halt diese 20 Minuten halt durch und so wird die Story auserzählt und ich finde sie extrem sehenswert. Das Überraschendste, also Wes Anderson kennt man, jetzt habe ich auch über die Storys ein bisschen was gesagt, über das Production Design, das kennt man ja auch immer, immaculate bei ihm. Was hier die großen Überraschungen sind, dass bis auf Ralph Fiennes, der halt ein Staple ist in seinen Filmen und ich glaube Rupert Friend war auch in Hier und Da, also ich weiß, dass er in Asteroid City ist, ich weiß nicht, einem Film. Ich glaube, er war auch bei French Dispatch. Aber bis auf die beiden sind es alles keine Wes Anderson Staple Character.
Cool.
Also nicht Character, Schauspieler.
Yeah.
Und die passen halt alle perfekt. Also Cumberbatch, perfect casting. Dev Patel, absolut klasse. Ben Kingsley, amazing. Und Richard Ayoade, wenn man ihn kennt, dann kennt man den und dann denkt man sich so, okay, es macht einfach Sinn.
Ja, dass er noch in keinem Wes Anderson-Film war, ist eigentlich ein Wunder.
Ist eigentlich ein Wunder, das ist einfach so ein perfektes Match. Und man hat das Gefühl auch bei den anderen drei, also bei Cumberbatch, Patel und Kingsley ist so, ihr passt perfekt hier rein. Ich verstehe nicht, wieso ihr davor nicht da wart. Ich kann es auf eine gewisse Weise verstehen, weil er hat halt seine Go-To-Crew, die halt alle immer mitmachen wollen. Und man kann halt nicht pro Film 100 Charaktere reinschreiben.
Yes.
Also die kann man einfach nicht füllen mit so vielen Schauspielern. Deswegen ist das irgendwie eine ganz schöne Lösung für die Schauspieler, die unbedingt mal mit Wes Anderson zusammenarbeiten wollen und halt in diesen kleineren Sachen. Und ich finde, die sind absolut sehenswert. Die sind richtig, richtig goldig. Wie gesagt, an Stellen sehr makaber, wie man es irgendwie auch kennt von diesen alten halt, keine Ahnung, Short Stories. Man hat so das Gefühl, okay, Roald Dahl kennt man irgendwie als Mann für Children's Literature. Der hat halt so Geschichten für Kinder geschrieben. Aber halt viele von denen sind so, okay, diese Short Story, die es fühlt sich nicht so an, als ob sie, also sie fühlt sich immer noch goldig genug an, für, dass man das ein Kind vorlesen kann. Aber kennst du es wie halt irgendwie auch deutsche Märchen? Die werden einfach fucking makaber anstellen.
Ich meine, Roald Dahl ist halt einfach auch ein Kinderbuchautor, der Kinder hasst, ne? Also, das ist ein Ding. Und wenn du dir, alle seine Geschichten sind halt furchtbar makaber und grausam zu Kindern. Also.
Ja, total, total. Hier halt auch dieses Zusammenspiel von der Ästhetik, nicht nur von Dahl, sondern auch vor allem von Wes Anderson und halt den Inhalt der Geschichte. Also gibt es halt auch eine schöne Juxtaposition. Im Großen und Ganzen, ich habe es super gemocht. Tendenziell sogar als einfach nur als so, als gesamtes Stück, so wenn man so die vier irgendwie als gesamtes Paket anschaut.
Ist ja wahrscheinlich alles zusammen so lang wie ein Film, oder? So ungefähr.
Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, alles zusammen kommt es vielleicht so auf 100 Minuten, ein bisschen weniger, knapp über 90 Minuten wahrscheinlich. Also ja, ist eine Spielfilmlänge, man kann sie einfach direkt hintereinander anschauen. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Tatsächlich hoffe ich, dass in der Zukunft sehr viel mehr in dieser Richtung von ihm kommt oder vielleicht auch von anderen Regisseuren. Ich habe mich jetzt zurückerinnert, wir sind ja nicht, es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, seitdem wir die Curious Cabinet von Del Toro angeschaut haben auf Netflix. Und ganz ehrlich, also mehr Leute sollen einfach, also mehr große Filmemacher sollen einfach Kurzfilme machen, wo sie einfach meinem Gefühl nach ein bisschen freier sind mit den Sachen, die sie machen wollen und ein bisschen einfach, und nicht mal freier, sondern einfach kommerziell nicht so erfolgreiche Sachen machen können, ein bisschen eine freiere Auswahl haben mit dem, in die Richtung, in den sie gehen wollen. Und ich bin da sehr excited für sowas und ich hoffe, dass das jetzt, wir hatten ja viele Anthologies schon gesehen und jetzt das auch hier, ich hoffe, dass das so ein Trend, größerer Trend für die Streamer wird, dass sie einfach so ein bisschen Regisseure machen lassen und so kleinere Projekte machen lassen, weil ich finde das sehr, sehr interessant, sehr delightful. Viele von meinen irgendwie auch Favorite-Sachen letztes Jahr waren so kurz, diese Kurzprojekte auch in diesem Kabinett. Cosmatos ist so eins, das raussticht hier. Wonderful Story of Henry Sugar und dann vor allem mal auch in dieser, nee, eigentlich, ich fand alle vier super gut. Haben sie einfach sehr, sehr gut gefallen. Also mehr davon. Please. Schön.
Sehr, sehr cool.
Wärmste, vollste Empfehlung von mir. Und die Sache ist, selbst wenn ihr es nicht wirklich mögt, ihr könnt euch den ersten anschauen und dann seid ihr nach 40 Minuten durch und dann wisst ihr, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Und dann habt ihr immer noch eine volle Story. Also
besser geht's nicht.
Viel falsch kann man da nicht machen. Und damit übergebe ich wieder an den Joe für den letzten Film dieser Reviews.
Als der Krieg begann, haben sie mich beschützt. Sich besser um mich gekümmert, als Menschen es hätten.
Das sind keine Menschen, Maya. Es ist nur Programmierung.
Heute vor 10 Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Dies ist ein Kampf um unsere Existenz.
Sergeant Taylor, wir sind so kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Aber die KI entwickelt eine Superwaffe. Finden Sie sie. Oder die gewinnen.
Haben Sie die Waffe lokalisiert?
Ja, es ist ein Kind.
Kommst du in den Himmel?
Nein. Dafür muss man ein guter Mensch sein.
Dann sind wir gleich. Wir kommen nicht in den Himmel, weil du nicht gut bist. Und ich bin kein Mensch.
Hast du eine Ahnung, was dieses Ding ist? Sie sieht noch wie ein kleines Mädchen aus, aber sie wird wachsen. Wer dieses Kind hat, gewinnt den Krieg.
The Creator ist der neue Film von Gareth Edwards nach einer längeren Abstinenz. Also fast 7 Jahre seit seinem letzten Film. Das ist der Typ, der den ersten in der aktuellen Chronologie den ersten amerikanischen Godzilla gemacht hat. Rogue One 2016 war sein letzter Film bisher. Und der hat ganz bewusst, auch nach eigener Aussage, eine längere Pause eingelegt, weil er nicht wollte, so dass er von der Hollywood-Maschinerie so zermahlen wird und da einfach so einfach in dieses Big-Budget-Maschinerie reingezogen wird und keine Filme mehr machen kann, auf die er wirklich stolz ist, auf die er wirklich mag. So, ne? Dass er einfach von einem Corporate-Produkt zum nächsten rennt und hat sich wirklich viel Zeit gelassen, sein nächstes Projekt auszuwählen, zu schreiben, rumzureisen, Locations zu suchen, und rausgekommen ist The Creator mit John David Washington, Madeleine Unai-Voiles, eine fantastische neue Kinderdarstellerin, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Sturgill Simpson und vielen mehr. Ralph Ineson ist dabei, ja genau. Veronica No kennt man, Ian Verdon, also viele, viele, viele gute Leute hier einfach dabei. Und der spielt in einer Zukunft, wo es einen Krieg gibt zwischen der Menschheit und der künstlichen Intelligenz, den künstlichen Intelligenzen. Also irgendwann hat die Menschheit angefangen, also so nicht unsere Welt, weil quasi schon der Film beginnt mit so einem Newsreel, wo wir die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sehen, so quasi in den 60, 70ern haben die Leute angefangen, Haushaltsroboter zu benutzen, und irgendwann wurden die intelligent und letztlich hat sich die künstliche Intelligenz verselbstständigt und eine Atombombe in Los Angeles gezündet. Und seitdem befindet sich Amerika, nicht die Menschheit, Amerika im Krieg gegen die künstliche Intelligenz. Und in Südostasien hat sich quasi ein großer neuer Staat entstanden. Ich glaube, New Asia nennt er sich, wo Menschen mit Robotern und der künstlichen Intelligenz im Einklang leben, wo sich quasi eine große Gesellschaft entwickelt hat, die mit den Maschinen zusammenlebt. Und die Amis führen quasi einen Insurgent War gegen diese Maschinen. Das ist ein großer Afghanistan-Metapher. Okay. Quasi das amerikanische Militär, das konstant irgendwelche Angriffe, Bombardierungen vornimmt gegen den Wunsch der Leute dort, gegen eine kleine Widerstandsbewegung an Menschen, die mit den Maschinen zusammenarbeiten und halt Robotern, die sich in Bergen verschanzen und Widerstand leisten. Und die Amis haben quasi eine so riesige Raumstation sozusagen, oder das ist nicht nur eine Raumstation, die bewegt sich auch in der Atmosphäre, aber so ein riesiges Konstrukt halt, das von wo sie, wenn es ein Ziel hat, einfach Bomben überall abfeuern können und präzise Stellungen auslöschen können. Und John David Washington spielt einen Soldaten, der Teil des Militärs war, eingeschleust wurde undercover in die Widerstandsbewegung, in die Leute, in die Guerillas, die mit den Maschinen zusammen gegen das amerikanische Militär kämpfen, sich dort in eine Frau verliebt hat, die geheiratet hat, und als sie schwanger ist, greift das amerikanische Militär die Stellung an, in der die sich befinden, und sie wird getötet, oder wird sie? Dun, dun, dun. Dann geht er quasi ins Exil, hat keinen Bock mehr auf alles, und Jahre später holt ihn das Militär zurück, so mit nach dem Motto, hey, wir haben erfahren, die künstliche Intelligenz hat eine Superwaffe gebaut, du bist der Einzige, der diese Stellungen kennt, weil du da eingeschleust warst, wir brauchen dich, um da reinzugehen, die Superwaffe zu eliminieren, weil mit dieser Waffe können sie unsere Raumstation, unsere Superwaffe ausschalten, und dann sind wir geliefert, dann verlieren wir den Krieg, so. Die gehen da rein und stellt sich raus, diese Superwaffe ist ein Kind. Ein Mensch-Maschine-Hybrid, es war getrennt, und jetzt hat The Creator, was die Maschinen quasi den Menschen nennen, der sie erschaffen hat, der die künstliche Intelligenz zum Leben erweckt hat, hat ein Kind, ein Mensch-Maschine-Kind-Hybrid erschaffen, der das Superkräfte hat und quasi Maschinen gedanklich kontrollieren kann und ausschalten kann und so weiter. Und das Ziel ist quasi, das Kind ranzuziehen, ranwachsen zu lassen, damit seine Kräfte so weit entfaltet, so weit stärkt, dass es quasi vom Boden aus diese Station vernichten kann. Und John David Washingtons Charakter findet es dann nicht so geil, ein Kind umzubringen, und dann fangen die beiden an zu bonden, und weil er dann auch erfährt, dass seine Frau eventuell noch lebt und das Kind der Schlüssel wäre, ihn zu ihr zu bringen, begeben die sich auf eine Reise, gejagt vom Militär und von den Maschinen und von allen und so weiter, durch Südostasien, durch diese Welt, auf der Suche eher nach seiner Frau und Redemption, und das Kind nach einer Vaterfigur. Ich habe das sehr viel komplexer beschrieben, als es, glaube ich, ist. Aber ich mochte den Film ziemlich gerne. Also ich war ziemlich beeindruckt von dem Endergebnis hier, weil, also nur jetzt mal ganz kurz die Entstehungsgeschichte dieses Films ausgeklammert, ne? Es ist ein großes Sci-Fi-Epos, Visual Effects lastig, riesiger Scale, für um die 80 Millionen hat der wohl nur gekostet. So Referenz, so der Durchschnitts-Marvel-Film kostet so 200 bis 300 Millionen aktuell. Dieser Film schaut so viel besser aus als alle dieser Standard-Hollywood-Big-Budget-Produktionen aktuell. Und die Entstehungsgeschichte ist einfach irre. Wenn man da mal auf YouTube guckt, dann findet man einige Videos dazu zur Entstehungsgeschichte dieses Films, weil das einfach crazy. Also die haben mit so einer kleinen Crew gedreht, haben ihre Produktion so absichtlich so effizient geplant, dass sie die Visual Effects Leute erst an den Film gelassen haben, wo der Schnitt quasi fertig war, so damit die auch nur an den Shots arbeiten, die auch wirklich im Film landen, haben praktische Sets gefunden. Also die haben in Südostasien in vielen verschiedenen Ländern gedreht, ne, echte Locations gefunden, in der echten Wildnis gedreht, unter den echten Menschen gedreht, und das merkst du dem Film so sehr an. Der schaut auch deswegen so viel besser aus als das übliche Big-Budget-Blockbuster-Kino der aktuellen Zeit, weil er halt zu so einem großen Prozentsatz einfach echt ist. Ne? Und wo sie dann einfach nur noch Sci-Fi-Gebäude in den Hintergrund gesetzt haben oder ein paar Roboter oder whatever. Heißt jetzt nicht, dass das nicht super komplex ist und super kompliziert und viel Visual Effects und so weiter, aber ich war so beeindruckt, aus wie wenig in Anführungszeichen Mitteln, die hier ein Epos von dieser Größe gezaubert haben, das ist einfach richtig geil. Aber das jetzt mal ausgeklammert, hat mir der Film trotzdem auch einfach als Film sehr gut gefallen. Ich fand, die Story ist wahrscheinlich der schwächste Teil an dem Ganzen, weil die sich durchaus ein bisschen anfühlt wie aus Tropes und Klischees aus anderen Sci-Fi-Filmen zusammengeschraubt, so ein bisschen. Ne? Du hast einen lonesome Dude, der mit einem Kind durch eine hostile Welt reist. Du hast eine Militärdiktatur, wo Leute Widerstand leisten, eine unterdrückte Gesellschaftsschicht und eine, ne, also so die typischen Dystopie-Sci-Fi-Konzepte, die man halt so kennt. Und ne, auch so dieses, der Typ fängt auf Seiten des Militärs an und dann lernt er die Maschinenseite kennen. Und es ist ein Pro-AI-Film, ne, was auch interessant ist. Ne, geht darum, wie die künstliche die Maschinen hier unterdrückt werden und also es ist ein Genozid, der vom amerikanischen Militär an den Maschinen vollführt wird, ja, wie furchtbar das ist und ein Protagonist, der die Welt in seiner Komplexität lernt, anders zu sehen über den Verlauf des Films. All das sind Storypunkte, die hat man schon ganz oft gesehen. Aber das ist ja oft, wie ich, glaube ich, öfter schon gesagt habe, gar nicht mal so wichtig, ob der Film jetzt komplett alles neue Ideen hat, sondern ist eher, wie es umgesetzt ist, was den Film originell und interessant macht. Und tatsächlich zaubert dieser Film Bilder und Sequenzen auf die Leinwand, die ich so noch nicht gesehen habe. Also der ist wunderschön anzuschauen und dadurch noch umso beeindruckender, dass der mit einer fucking 4.000-Euro-Kamera gedreht wurde, so mit einer Crew kleiner als, glaube ich, mein letzter Kurzfilm in den meisten Teilen. Das ist so cool und der schafft halt wirklich originelle, neue Vistas zu schaffen, Landschaften, die ich so noch nicht gesehen habe. Naja, gerade das Setting in Südostasien mit dem Sci-Fi-Background schafft einfach eine kulturell interessante, ne, einen kulturellen Background, den wir so, naja, jetzt so zumindest in dieser Version noch nicht gesehen haben, in Science-Fiction, ich zumindest nicht. Und schafft halt auch einfach einen visuellen Background, der anders ist als das meiste Science-Fiction, was man so heutzutage zu sehen kriegt. Und was mir dann halt auch noch richtig gefallen hat, ist, dass der emotionale Kern super, super stark ist. Auch noch was ihn unterscheidet von den meisten großen Blockbustern unserer Zeit, ist, dass er nicht zu überkompliziert ist, sondern wir konzentrieren uns auf die Geschichte, das Bonding zwischen diesem Typ und diesem Kind und auf seine Geschichte zu ihm und seiner Frau. Wir haben immer wieder Flashbacks zu den beiden, zu deren Love Story, und was mir auch gut gefallen ist, dass sie mehr ist als nur the dead wife. Weil, Spoiler Alert, sie ist nicht wirklich tot und sie ist auch deutlich mehr als einfach nur seine Frau. Und irgendwie ist alles ein bisschen mehr, als man es jetzt am Anfang vermuten würde. Und das führt dazu, dass, wenn dann das große Finale kommt, der emotionale Kern so stark ist, dass es mich emotional auch tatsächlich einfach sehr gepackt hat, die Geschichte von diesen Charakteren. Und das Finale dadurch super zufriedenstellend war. Also klar, storymäßig hat er seine Schwächen, aber wer ein originelles Sci-Fi-Epos sehen will, auf sowas steht, Crowd-Pleasing, große Bilder, gewaltige Inszenierung, so, ne, dann ist das mit einer der besten, die man dieses Jahr wahrscheinlich zu sehen kriegt. Und halt einfach, ich würde nahezu allen Leuten empfehlen, diesen Film anzuschauen, einfach um diese Form des Filmemachens zu unterstützen, weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist eigentlich zukunftsweisend, was Gareth Edwards hier gemacht hat, um so ein bisschen den Spiegel der Filmindustrie, vor allem der amerikanischen, halt vorzuhalten, mit wie verschwenderisch Big-Budget-Filmmaking inzwischen ist. Na, also, dass man halt einfach nicht 300 Millionen und dann mit Marketing und so weiter eine halbe Milliarde ausgeben muss für einen Big-Budget-Film, um großes Kino zu machen. Im Gegenteil, es macht das eigentlich schlechter. Na, und ich finde, der Film zeigt wunderbar, dass man mit weniger Mitteln, mit einfach durchdachtem, effizientem Filmemachen auch kreativ Interessanteres auf die Beine stellt, als wenn man gefühlt alles Geld der Welt zur Verfügung hat, aber halt dadurch sich einfach verliert in dem verschwenderischen Prozess sozusagen, ne? Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Also das war für mich eine wirkliche Überraschung, dieser Film. Und ich bin ein Fan. Ist einer, der jetzt wahrscheinlich nicht Top 10 des Jahres ist, aber durchaus auf meiner besten Liste landen wird. Und ich kann nur wärmstens ans Herz legen, sich den auch anzuschauen. Weil ich glaube, da würde für die meisten Leute was dabei sein. Also coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. The Creator. Schaut ihn euch an.
Nice. Durchwegs Empfehlungen von uns heute.
Gute Woche, absolut. Und damit würde ich sagen, falls ihr irgendwas da gesehen habt von dem, was wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek@gmail.com. Und bis dahin sage ich mal, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Donnerstag mit der nächsten Folge. Danke dir, Ted, fürs dabei sein.
Immer wieder gerne.
Und bis dahin, macht es gut.
Tschüss.